Der Herr ist anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Ne? Und das bringt uns im Prinzip auch in eine ganz andere Atmosphäre letztendlich, wo wir dann so von dem Materiellen hin zum Geistlichen kommen und wir kommen dann so innerlich vielleicht auch zur Ruhe, ich hoffe das. Und deswegen machen wir mal einen ganz anderen Einstieg in diese Predigt. Wer sich darauf einlassen will, in Deutschland herrscht natürlich Freiheit, ne? Wer sich darauf einlassen will, der darf jetzt einfach mal seine Augen schließen und innerlich ruhig werden, ein bisschen durchatmen, ein Stückchen Himmel spüren. Und dann lese ich uns was und ihr dürft einfach euch die Bilder vorstellen. Wir sehen eine weite, trockene Wüste. Sand und Felsen, soweit das Auge reicht. Über dem Boden flimmert die heiße Luft. Spuren eines Menschen sind im Sand zu sehen. Wir sehen einen Mann, er läuft erschöpft auf einen größeren Felsen zu und setzt sich in den Schatten des Felsen. Er lehnt sich an den Felsen an. Abgesehen von manchen Tieren, die seiner Spur folgen, ist er echt vollkommen allein, dieser Mann. Wie lange war er eigentlich schon in dieser Wüste? Ja, diese Hitze macht es ihm echt schwer zu denken. Noch vor wenigen Stunden in der Nacht hat er gefroren und nun wieder diese Hitze. Das Schlimmste ist, dass er seit Wochen schon nichts mehr gegessen hat. Nur ab und zu ein bisschen Wasser, was er gefunden hat. Und mittlerweile sticht echt jeder Knochen in seinem Leib hervor. Seine Zunge ist geschwollen. Er kann schon fast gar nicht mehr richtig schlucken. Ja, und dann um die Mittagszeit, da wäre die Hitze echt unerträglich. Wie ein schweres Gewicht lastet die Sonne auf seinen Schultern. Sein Kopf ist auf die Brust gesunken und mit den Armen hält er seinen Leib fest umschlungen. Wieso war er eigentlich hier? Ach ja, es fällt ihm wieder ein, sein Inneres hatte ein tiefes Verlangen, hierher in die Einsamkeit zu gehen. Sein Leben, wie er es kannte, sollte nun zu Ende gehen. Seine Kindheit läuft noch einmal wie ein Film vor seinen Augen ab. Tja, die lustigen Spiele, als sie in Ägypten waren mit den ägyptischen Kindern. Ja, und auch so die Geborgenheit, die er empfunden hatte bei seinem Vater Josef und seiner Mutter Maria. Und dann dieser Umzug nach Nazareth. Anstrengend, aber doch schön war der Weg von Ägypten nach Nazareth damals irgendwie schon gewesen. Ja, und wie schön war dann die Zeit dort in Nazareth. Ein eigenes Heim, endlich angekommen. Das Arbeiten mit seinem Vater als Zimmermann. Sehr hart war die Arbeit oft, aber dennoch, die Zeit war echt schön. Aber dann hatte es in ihm gebrannt. Sein himmlischer Vater hatte ihn zum Gehorsam gerufen. An den Jordan sollte er gehen, um mit Wasser und Heiligem Geist getauft zu werden. Mann, war das ein Highlight, als nach der Taufe der Himmel sich öffnete und er die Stimme seines himmlischen Vaters mal wieder so ganz klar hören konnte. Das ist mein lieber Sohn, hat er gesagt. Der Mann hebt den Kopf zum Himmel und betet: Danke für die geborgene Zeit bei Josef und Maria. Danke, Vater, für meine Kindheit, für meine Ausbildung. Nun willst du, dass ich einen anderen Weg einschlage, Vater. Gib mir Weisheit, gib mir Kraft. Lass die Menschen durch mich erkennen, dass du Liebe bist. Plötzlich spürt er eine Kälte. Nicht wie der kühle Luftzug, den er nachts empfunden hat in der Wüste, sondern gegenständlicher. Wie Eis dicht neben ihm. Jesus blickt sich um und er blickt über sich auf dem Felsvorsprung. Was Seltsames, sieht aus wie ein dunkles Licht, eine Lichtsäule, die ihn aber erschaudern lässt, die sich von diesem uralten Stein abhebt, kalt, unentrinnbar. Und in diesem Licht sieht er plötzlich ein Gesicht. Als er dieses Gesicht anschaut, dieses furchtbare Gesicht, merkt er erst, welchen Hunger er tatsächlich hat. Und dort steht in der Bibel, Matthäus 4, ab Vers 1. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage, Nächte lang aß er nichts. Als dann der Hunger ihn quälte, trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das sagte Jesus, weg mit dir, Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass du widerstanden hast. Wir danken dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, vom Anfang bis zum Ende und alles vollbracht hast für uns, damit wir erlöst sein dürfen in dir. Im Namen Jesus. Amen. Wow, oder? Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wir lesen das oft in der Bibel. Ne? Er ist halt da reingegangen, ein bisschen versucht worden. Aber hier geht es wirklich um Substanz. Und der Vater hat Jesus hat ihn wirklich da hineingeschickt in diese Situation. Jesus fällt aber nicht auf die Schliche des Teufels herein. Jesus widersteht ihm, obwohl er ganz schwach geschwächt war. Und dann heißt es, dass Engel ihm dienen. Jesus lebt uns hier ein Prinzip vor, das mir heute einfach so groß sein soll. Das Prinzip des Überwindens. Ich möchte ein Überwinder sein. Du sollst eine Überwinderin sein, der zum Sieg im Himmel führt. Mein Satz, den ich uns aus dieser Predigt heute ins Herz legen möchte, der heißt, wer sich nicht verführen lässt, gewinnt. Wer sich nicht verführen lässt, gewinnt. Nun, was sehen wir denn aus dieser Bibelpassage? Also als erstes Mal, der Teufel versucht. Jesus nennt ihn auch den Versucher. Und das ist auch letztendlich seine Strategie, die er im Prinzip ausleben will. Der Teufel versucht. Der Geist Gottes heißt es hier, der Geist Gottes drängte Jesus in die Wüste. Und nach dieser großen Bestätigung durch seinen Vater, vielleicht hattest du auch schon mal eine Bestätigung in deinem Leben, dann denkst du eigentlich, jetzt geht's los, jetzt bin ich eingesetzt für meinen Dienst, jetzt können wir starten. Und es hat, weiß nicht, Jesus war ja doch auch menschlich in seinem Leib und in seinem Denken. Und da hat er sicher gedacht, so jetzt geht's los, jetzt ist das Fußballspiel angepfiffen, jetzt. Und dann kommt aber erstmal eine Wüstenzeit, eine lange Wüstenzeit, 40 Tage nichts gegessen. Und das war eine echte Fastenzeit, eine Fastenherausforderung für ihn. Es gab ja damals feste Fastentage schon im Jüdischen, am Versöhnungstag, am Tag der Tempelzerstörung. Da kannte man das letztendlich schon, es war nichts Unbekanntes. Auch für besondere Notsituationen hatte man damals schon gefastet. Also Gebet und Fasten gehörten auch zur damaligen Zeit schon zusammen. Und das war auch ein sichtbares Zeichen der Buße. Es war ja nicht nötig gewesen, dass Jesus Buße tut, weil er eh ohne Sünde war. Aber er hat sich trotzdem in seiner Menschlichkeit in alles hineingegeben, in das auch wir uns hineingeben sollen, damit er mit allem mitfühlen kann, was wir auch fühlen, mit allen Herausforderungen mitreden kann, die wir auch fühlen. Es ist eben nicht so, dass Jesus unkundig ist, sondern Jesus ist kundig. Er hat, es war ja auch in meiner kleinen Passage so, erlebt, als sie vertrieben worden sind. Als er Asylant war in Ägypten, der Asylantrag in Ägypten ist Gott sei Dank positiv beurteilt worden und er wurde nicht an der Grenze zurückgeschoben. Dann kam er wieder zurück. Er hat ein relativ normales Leben wahrscheinlich geführt. Und dann kommt doch nochmal diese Wüstenzeit. Der Teufel hat ein Interesse daran, uns in unserer Schwachheit zu versuchen. Und die Herausforderung ist, und das, was uns vielleicht gar nicht so gefällt, er kennt auch deine Schwachheit. Er kennt deine schwachen Punkte. Er weiß, wo er am besten ansetzen kann. Das sehen wir ja auch bei Jesus, wo er ansetzt. Er setzt da an, wo Jesus aktuell seine Schwachpunkte hat. Und wisst ihr, der Teufel weiß auch, wenn du down bist, wenn du gerade in einer depressiven Phase vielleicht bist. Ich selbst habe das durchlebt bis 1996, wo ich, ja, ich würde es aus heutiger Sicht schon sagen, mit schweren Depressionen gekämpft habe, auch mit ganz offen mit Selbstmordgedanken. Also mir war das teilweise in dieser Phase sehr angenehm, hat sich das für mich angefühlt, wenn ich einfach hier aus dem Leben scheiden würde. Deswegen kann ich das verstehen, wenn man hier sagt, wie kann man das tun? Für mich war das eher ein Gefühl der Leichtigkeit, wenn ich aus dem Leben scheiden würde. Und genau in diesem Jahr 1996 hat Gott auf mich zugegriffen und ich habe mich im November bekehrt und dann hat sich mein Leben verändert. Ich habe heute Morgen komischerweise oder logischerweise, weil Jesus ja immer da ist, in der Zeitung gelesen, dass die meisten Selbstmorde in Deutschland im Wonnemonat Mai geschehen. Im Dezember waren es 768, also kannst du mal rechnen, 22 pro Tag. Und im Wonnemonat Mai sind es fast 1000. Gerade da, wo es hell wird und Licht wird, sind Menschen, die down sind, die in ihrer Depression sind, am allerunglücklichsten, weil sie um sich auch noch sehen müssen, wie die anderen Leute alle so aufblühen und glücklich werden und das innerlich gar nicht verstehen können. Und da greift der Feind einfach zu. Du musst jetzt nicht an einer krankhaften Depression leiden, aber es gibt Phasen im Leben, wo wir einfach down sind, wo wir einfach denken, wie soll das noch weitergehen? Da kennt ihr ja diesen alten Spruch, ein Unglück kommt selten alleine. Und es ist tatsächlich so, der Teufel versucht natürlich immer wieder auf etwas, was eh schon schiefgelaufen ist, noch eins obendrauf zu legen. Und wir müssen uns, und das ist der Eingang dieser Predigt, wir müssen uns von der Realität, wir müssen uns der Realität bewusst sein. Versuchung wird es immer geben, solange du und ich hier auf dieser Welt noch sind. Es wird immer Versuchungen geben. Und wir werden immer versucht werden. Also das ist die Realität, denn Jesus hat allein ja schon im Vaterunser gesagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Also er hat schon gewusst, warum wir beten sollen, dass wir in der Versuchung im Prinzip dann auch nicht fallen. Und auf diese Realität sich einzustellen, das ist am Eingang dieser Predigt einfach schon mal wichtig. Aber ich denke, wir können dann diesem Gebet, führe uns nicht in Versuchung, einfach noch eine viel höhere Bedeutung beimessen. Wir leiern ja oft das Vaterunser so runter. Also ich will nicht sagen wir, ich habe es oft runter geleiert, das Vaterunser. Aber der Teufel versucht. Aber jetzt kommt's. Wir sind aber ja nicht als Weisen, wie Jesus sagt, als elternlos, so nenne ich das mal hier auf diese Welt zurück, sondern wie wir es jetzt auch gesungen haben in unserer Lobpreiszeit, wir sind unter seiner Macht. Wir sind unter seiner Kraft. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir nicht wie passive Opfer durch das Leben gehen müssen, sondern dass wir eine Fähigkeit haben, durch den Heiligen Geist zu widerstehen. Natürlich hast du schon eine natürliche Kraft mitbekommen. Also auch Menschen, die nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, haben unterschiedliche Widerstandskräfte von Gott schon mitbekommen. Also man kann auch aus natürlicher Kraft einen Widerstand aufbauen. Man erkennt aber, dass der endlich ist und irgendwann hält eben dieser natürliche Widerstand nicht mehr dem Stand, was er verhindern soll. Und so kommt dann der Feind an deinem schwächsten Punkt zu dir, in deiner schwächsten Zeit zu dir Und er versucht dir natürlich jetzt dann in dieser Phase alles schön zu reden. Also, hallo Jesus. Erstmal sagt er, also wenn du Gottes Sohn bist, vielleicht hat der Feind schon mal zu dir gesagt, na wenn du Gottes Kind bist, dann müsste doch eigentlich, oder? Wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch mal diese Steine zu Brot. Wisst ihr, der Feind schafft es allein schon mit der Ansprache, mit der er dir entgegentritt, Zweifel zu säen, wenn du Gottes Sohn bist. Im Garten Eden, was sagt er da? Sollte Gott wohl gesagt haben? Könnte es sein, dass Gott was gesagt hat? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch einfach diese Steine zu Brot. Ist doch kein Problem, oder? Am aktuell schwächsten Punkt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es immer so, wehe dem, ich habe Hunger. Und wehe dem, du lässt mich dann in Aldi oder irgendwo rein. Und wehe dem, du schaust dir dann anschließend meine Einkaufstüten an. Und dann fragst du dich, wann soll ich das jemals alles verputzen? Man soll nicht einkaufen, wenn man hungrig ist. Ne? Oder wenn ich manchmal beim Joggen schon Hunger habe und ich jogge dann irgendwie durch eine Ortschaft und ich komme vorbei und irgendwo ist das Fenster gekippt und da wird gekocht. Ne? Da wirst du zum Jagdhund. Ja, wahrscheinlich geht es nur mir so. Jesus war ausgehungert, 40 Tage nichts gegessen, nur Wüste gesehen. Und dann kommt er und malt ihn bis aus, oh, mach dir doch so ein frisches Brot, oder? Wenn du manchmal früh durch die Straßen läufst und die Bäckerei hat gerade frisch gebacken und du gehst rein. Oh. Und da will er zuschlagen und er sagt, mach doch diese Steine zu Brot. Die Leute wären aber Jesus dann wahrscheinlich nicht mehr gefolgt, wenn er das getan hätte, weil er Jesus ist, sondern die wären ihm gefolgt. Ey, wenn du dem folgst, der macht sogar Steine zu Brot, der Mann ist genial, dem musst du folgen. Ne? So eine Art Siegfried und Roy mit den weißen Tigern, so eine Art, da geht was bei ihm. Ne? Und Jesus sagt, der Mensch lebt aber nicht nur vom Brot allein. Nicht nur das Materielle macht den Menschen zu dem, was er ist, sondern er lebt allein und im Wesentlichen vom Wort Gottes. Das ist das, was uns letztendlich das Leben gibt. Für Jesus wäre es natürlich kein Problem gewesen, aus den Steinen Brot zu machen. Er füttert irgendwann mal 5000 Männer plus Frauen und Kinder und macht aus ein paar Brötchen und ein paar Fischchen da Essen für alle. Das ist null Problem für ihn. Aber er weiß um die Absicht, die der Feind hier gemacht hätte. Denn ich bin fest überzeugt, sein Auftrag wäre ab diesem Zeitpunkt ad acta gelegt worden. Er hätte ihn in Frage gestellt. Und dann stellt er uns in Frage und so wie er Jesus in Frage stellt, ihr Lieben, so stellt er auch dich oft in Frage. Ja? Und du wirst oft erleben, dass er sagt, du willst ein Gotteskind sein? Weiß nicht, ich habe das schon oft gehört. So, kennt ihr das? Und du willst ein Christ sein? Das Verrückte ist, diesen Satz bekomme ich häufiger von absolut Nichtchristen gesagt, als von Christen, weil die kennen sich alle aus in der Bibel. Echt? Das ist wie beim Fußball, ne? Jeder weiß es besser als der Trainer, oder? Wenn du Trainer wärst, wärst du viel besser mit den Mannschaften. So ist es da auch. Wir sollen zweifeln. Er möchte damit Zweifel sehen. Du willst Gottes Kind sein? Oder warum lässt Gott denn das eigentlich jetzt zu? Warum lässt er dich denn so durch die Wüste gehen momentan? Wie können wir denn widerstehen? In der Kraft des Heiligen Geistes, indem wir unsere eigenen Schwachstellen wirklich kennen und identifizieren. Wisst ihr was in der Psychologie, ich gehe jetzt mal kurz auf die Psychologie, einer der wichtigsten Schlüssel ist in der Psychologie oder auch in der Seelsorge, das ist eigentlich fast schon so banal, aber trotzdem eine große Herausforderung, dass der Mensch seine Schwachpunkte auch echt anerkennt und sich befreit von einer inneren Lüge, weil wir wollen so lange manche Sachen nicht wahrhaben, bis wir wirklich bereit sind, alles auf den Tisch zu legen. Ja, so bin ich. Ja, da ist mein Schwachpunkt. Ja, da wäre ich immer wieder versucht. Ja, da brauche ich deine Hilfe. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, unsere Schwachstellen kennen, dann wissen wir, wo der Feind ansetzt und dann können auch wir hier was entgegensetzen. Und das Wort Gottes und das Bibellesen, wir leben von jedem Wort aus seinem Mund, wird uns im Prinzip hier stark machen. Lassen wir uns nicht zu sehr vom Materiellen beeinflussen, von den Dingen, die um uns her sind, sondern viel stärker von seinem Wort. Also das ist das Materielle, wo wir versucht werden am Schwachpunkt. Aber wenn der Feind nicht an deinem Schwachpunkt ansetzen kann, wenn er merkt, Mensch, beim Lieb komme ich da mit dem Schwachpunkt gar nicht weiter, dann versucht er eine andere Strategie. Nämlich, er nimmt Jesus mit auf den höchsten Tempel und sagt, hey, come on, stürz dich hinunter. Denn du weißt doch, oder? Die Engel werden dich tragen und damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Natürlich sagt er auch hier wieder, also wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter. Also die Versuchung beim Schwachpunkt hat nicht funktioniert. Jetzt versucht er es im Prinzip auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich, er sagt sich, du müsstest doch eigentlich völlig ohne Probleme, oder? Alles machen können, was du willst, weil dir kann ja schließlich als Gotteskind nichts mehr passieren, oder? Da gab es ganze Strömungen teilweise, auch in der freikirchlichen Welt, mit dem Ausdruck once saved, ever saved. Also einmal gerettet, immer gerettet. Und diese Gruppierung, die hat gesagt, ab jetzt können wir alle neune gerade sein lassen. Hey, leb einfach, wie du willst. Once saved, ever saved. Eine Masche des Feindes, also nach dem Motto, mach einfach, was du willst. Es kann dir eh nichts mehr passieren, denn die Engel Gottes werden dich immer wieder tragen. Und wenn du hier zum Fenster rausspringst, kann dir letztendlich nichts passieren. Also ich denke jetzt mal, wenn Jesus das gemacht hätte, dann wäre er nicht mehr der Bäckermeister, der Steine zu Brot macht, sondern dann wäre er meine, also entweder er wäre tot gewesen. Ich weiß nicht, was der Vater im Himmel gemacht hätte. Ne? Dann hätte vielleicht der Vater im Himmel gesagt, gut, die Mission, Rettung ist irgendwie misslungen. Jesus ist da unten platt. Oder er hätte das tatsächlich überlebt. Ne? Und dann wäre er echt Siegfried und Roy gewesen. Also für die Jüngeren, die Siegfried und Roy nicht kennen, das waren zwei Künstler drüben in Amerika, die jahrelang mit weißen Tigern gearbeitet haben und sehr berühmt waren. Und Jesus wäre dann so eine Berühmtheit. Also wenn es damals den Broadway schon gegeben hätte, hätten sie gesagt, wir brauchen unbedingt den Mann, der vom Tempel springt, ohne dass ihm etwas passiert. Und Jesus wäre nicht als Sohn Gottes mehr berühmt gewesen, sondern als, ich nenne es mal so, als der Zauberer, der den todesmutigen Sprung macht, ohne dass ihm was passiert. Und das erkennt aber Jesus. Der Teufel möchte, dass Jesus nicht als der Erlöser auf der Welt bekannt wird, sondern als irgend so ein Übermensch, Superman, der alles kann. Und die Leute werden ihm natürlich gefolgt, weil einem Superman folgt man natürlich, stimmt's? Und seine Glaubwürdigkeit als liebender Sohn Gottes wäre vorbei gewesen. Ja. Und wisst ihr, so wie er Jesus, wie der Teufel Jesus da loswerden wollte, so möchte er auch dich und mich natürlich loswerden. Ne? Vielleicht möchte er dich geistlich oder gar körperlich zerstören, der Feind. Oder wenn er dich nicht zerstören kann, dann treibt er dich, dann sagt er zu dir, jetzt, du bist Gottes Kind, jawohl, jetzt häng dich aber mal so richtig rein, jetzt streng dich mal so richtig an, Mensch, damit du Gott auch gefällst, oder? Und dann stehen sie an der Predigtkanzel, die Predigerinnen und Prediger, und erzählen der Gemeinde, unter welchen Lasten sie leiden, denn sie hängen sich ja so richtig rein für Jesus, oder? Sie geben alles, das ist wie in der Formel 1. Und dann treibt dich der Feind. Wisst ihr, Jesus ist ein Hirte, er geht voraus und du kannst ihm folgen. Und er geht in einer Geschwindigkeit, dass seine Schafe ihm folgen können. Der Feind macht genau das Umgedrehte. Der peitscht dich, der treibt dich durchs Leben. Und irgendwann hast du auch vor lauter frommen Floskeln die Schnauze voll vom Glauben, weil du sagst, es ist ja ein Stress im Reich Gottes. Wenn der Feind dich nicht klein machen kann, macht er dich groß. Da gab es so einen ganz alten Spruch, der Prediger geht hinaus und die Leute klopfen ihn auf die Schulter und sagen, Mensch, hast du heute gut gepredigt. Und der Prediger sagt, das hat mir der Feind heute auch schon mehrfach gesagt. Ja, das ist echt die Gefahr. Ne? Also nur wenn wir mit unseren Aktionen, ihr Lieben, im Willen Gottes sind, werden sie auch letztendlich Frucht bringen. Ja? Also für billige Reklame möchten wir uns doch nicht hingeben, oder? Müssten mal wieder Heilungswunder in unserer Gemeinde. Stell dir vor, in unserer Gemeinde würden reihenweise die Leute geheilt. Ne? Wer war in Pensacola? Der Norman, du warst immer in Pensacola. Ne? Ja, ja. Was da abgegangen ist, stimmt's? Die Leute waren Schlange gestanden. 2 Jahre später bist du hin, hast du die Zirpen gehört. Und wo sind die Leute alle hin? Es ist, also wir sprechen ja nicht ab, dass da auch was passiert ist. Aber viel ist eben gehypt gewesen. Wisst ihr, du musst nach Pensacola. Wer war nicht in Pensacola, ihr armen Leute? Genau. Na, hoffentlich hat es jetzt nicht an dir gelegen, Norman. Jetzt sind wir wieder bei der Depression. Also. Nachdem ich gegangen bin, kann man ja auch sagen, ist es bei euch abgegangen. Ja, es war tatsächlich so. Und ich will damit einfach nur sagen, wenn es nur gehypt wird, und da muss man vorsichtig sein, dann wird es letztendlich auch schwierig. Und das schafft der Feind auch, der hält dich immer auf Hochkonjunktur. Und wir bräuchten einen Heilungsprediger, wir bräuchten Wunder in der Gemeinde. Oh, würden die Leute reinstimmen, ganz Sonnenfeld wird sich bekehren. Ne? Aber oft würden die Leute einfach nur kommen, weil sie eine Show sehen wollen, eine Show. Und wir wollen keine Showmaster sein. Ich möchte niemand sein, der die Gemeinde schön unterhält. Ach, war das heute wieder ein unterhaltsamer Gottesdienst. Sondern wir sollen Leute sein, die den Menschen wirklich tiefgehend das Wort Gottes und dieses Verständnis. Macht dich der Feind nicht klein, macht er dich groß. Aber wir wollen im Willen Gottes sein. Also es macht echt viel Sinn, wenn wir unseren Bekanntheitsgrad nicht so wichtig nehmen. Ich sah kürzlich in den Nachrichten irgendwie so, da war in Cannes irgend so ein Filmfestival. Und das habe ich ja gesehen, da muss man irgendwie so laufen über einen roten Teppich. Dann muss man sich mal so drehen. Dann muss man sich wieder so drehen. Dann muss man sich wieder so drehen irgendwie. Leute, das sind Zirkuspferde, die von Gesellschaft und von der Allgemeinheit wie kleine Äffchen dressiert, sich da bosen. Und das sage ich echt, Herr, schenk Gnade. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu solchen auch werden, die vielleicht geistlich da nur rumposen. So macht es der Feind. Jesus sagt nein. Jesus widersteht im Prinzip, indem er hier erstmals schon mit dem Wort Gottes kontert und sagt, du verdrehst mir nicht die Bibel, sondern es steht auch geschrieben. Ja? Na gut, da hat er das nicht geschafft. Er hat ihn nicht klein machen können, er hat ihn nicht berühmt machen können. Dann sagt er sich, na dann mache ich ihn einfach reich. Yes, das ist der Schlüssel, oder? Reich. Jesus soll, um die Macht zu erhalten, also um alles Geld der Welt zu kriegen, nur ein bisschen den Teufel anbeten. Also komm, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt und Jesus ist ja eh der Fürst in Zukunft dieser Welt. Aktuell ist der Fürst der Welt der Feind, aber wenn alles erledigt ist, der Feind besiegt ist, wird Gott und Jesus der König, der Fürst dieser Welt sein. Und der Teufel sagt sich, ey, du kannst die Abkürzung nehmen, ich mach dich reich. Du kannst dir das ganze Kreuz ersparen, das ganze Leid. Stell dir vor, du bist sofort der Chef über alles. Und Jesus sagt aber was ganz anderes. Er sagt, weg mit dir, Satan. Du willst nämlich nicht, was göttlich ist, sondern du willst, was menschlich ist. Dabei ist es gar nicht so schlimm, dass wir als Menschen Menschliches wollen. Aber wir dürfen uns vom Feind nicht so weit bringen lassen, dass uns dieses Menschliche, diese Macht, dieser Reichtum wirklich vom wahren Kern der Botschaft wegführt. Jesus widersteht. Und Jesus widersteht im Prinzip in seiner Kraft mit dem Wort Gottes und mit seiner Identität, die er als Sohn Gottes hat. Und das sind wir bei dem wichtigsten Punkt eigentlich. Wer den Versuch, wer Versuchungen widersteht, gewinnt, habe ich am Anfang gesagt. Wenn deine Identität als Kind Gottes, als Tochter, als Sohn des Allmächtigen klar ist, dann weißt du, dass dich nichts aus seiner Hand herausreißen kann. Und die Anschläge des Feindes und die Anschläge des Teufels, die wirst du durchblicken, wenn du mit seinem Heiligen Geist unterwegs bist. Im Jakobusbrief stehen ja noch ganz andere Herausforderungen drin, denn da steht es drin, du sollst dich sogar noch freuen, wenn du in allerlei Versuchungen hineinkatapultiert wirst, weil das ist wie, ich nenne es jetzt einfach mal so, ihr verzeiht mir, dass ich da mal ein bisschen ein Bild benutze, eine Versuchung ist der Fitnessraum des Herrn. Ja, du gehst da rein und er legt da keine Gewichte auf, sagt uns auch der Korintherbrief, die du nicht ziehen kannst. Ne? Als ich noch ins Sportstudio gegangen bin und ich habe gesehen, was der Vordermann da für Gewichte aufgelegt hat, bin ich lieber nicht an, an das Gerät rangegangen, weil ich hätte ja runterstufen müssen. Das kommt blöd. Ja, man muss schlau sein. Ne? Fitnessraum Gottes und dann wirst du nicht über, das dürfen wir einfach glauben. Gott legt uns sowieso ja keine Versuchungen auf, wie wir das manchmal denken, aber er lässt Versuchungen zu. Das sehen wir bei Jesus eindeutig. Er hat nicht gesagt, nee, du gehst mal nicht an meinen Sohn, sondern er hat gewusst, Jesus braucht letztendlich auch diesen Widerstandskampf, den er da in der Wüste geführt hat, um auch seine Identität in Gott ganz klar zu machen. Und deswegen sagt Jakobus, freut euch ruhig, wenn ihr in so Versuchungen kommt, denn dadurch wird euer Glaube bewährt und ich nenne es jetzt einfach mal so, an einer anderen Stelle steht, du wirst geschmiedet wie Eisen. Und das schmeckt zwar manchmal nicht so gut und es tut auch manchmal weh, aber es baut uns letztendlich auf. Und wie schon gesagt, gestern habe ich mich mit Stefan Winkler unterhalten. Manche von euch kennen ihn, ein Missionar, der lange Jahre in Indien als Missionar war. Den traf ich gestern und der hat zu mir gesagt, haben wir uns darüber unterhalten, über das, was ich auch als Botschaft habe. Und hat er gesagt, weißt du, ein alter schottischer Christ hat mal zu mir gesagt, wenn ich predige und der Teufel steht nicht neben mir, und versucht mir ständig Schwierigkeiten zu machen bei meiner Predigt, dann läuft was schief. Wenn der irgendwann mal sagt, naja, wenn der lieb predigt, brauche ich eigentlich gar nicht mehr hin, weil da läuft sowieso alles in meinem Sinn. Und genau das ist es. Wenn der Feind, und das ist das Positive, wenn der Feind mal kein Interesse mehr hat, dich irgendwie zu verführen oder was, weil er sagt, läuft eh alles nach meinen Regeln ab, das ist eigentlich viel schwieriger. Deswegen haben früher schon Prediger, wenn die 4 Wochen lang nicht versucht worden sind, die sind echt auf die Knie gegangen, das habe ich in einem Buch auch gelesen, die sind wirklich auf die Knie gegangen und haben gesagt, Herr, 4 Wochen lang habe ich keine schweren Versuchungen mehr gehabt. Was ist los? Bin ich dir untreu geworden? Lebe ich in Sünde? Bitte, Herr, sag's mir. Ja, das ist dieses Paradoxe. Ne? Und Gott macht dich dann letztendlich stark. Also, Versuchungen gibt es. Das Positive an den Versuchungen ist, sie soll es deswegen geben, Fitnessraum Gottes, damit du stärker im Glauben wirst. Der Feind versucht auf verschiedene Ebenen. Entweder er versucht dich klein und depressiv zu machen, du armes kleines Würmchen, oder er versucht dich berühmt und stolz zu machen, deine Menschlichkeit hervorzuheben. Oder er versucht dich mit materiellen Gütern so zu überschütten, dass du den ganzen Tag hier, wisst schon, ne, so, den ganzen Tag deinen materiellen Gütern nachfolgst. Und ihr dürft für euch herausfinden, wo liegt aktuell meine Herausforderung? Wäre ich gerade klein gemacht und fühle mich wie ein kleines armseliges Würmchen? Denke ich, ich bin besser als alle andere nach dem Motto, also wenn alle wären wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung, oder? Oder dienst du eigentlich in großem Maße dem Mammon, versuchst dein Geld zu vermehren und deine Reichtümer? Das sind echt die 3 großen Herausforderungen. Klein halten, berühmt machen, materielles. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn du bereit bist, Lobpreisteam kommt einfach nochmal bitte. Wenn du bereit bist, innerlich anzuerkennen, wo deine Herausforderung liegt. Vielleicht sind sie ja alle drei, wer weiß. Obwohl, das schließt sich wahrscheinlich gegenseitig aus. Dann können wir das Gott bringen. Und er selbst wird uns durch seine Kraft, wenn wir ehrlich sind, heißt es, wird er uns herausholen. Der Teufel versucht, wir widerstehen und Gott macht uns aber stark. Und wer sich nicht verführen lässt, der gewinnt. Wer gern ein Gebet in Anspruch nehmen möchte, wir stehen hier vorne bereit, dann beten wir einfach, damit an deinem Punkt, wo du herausgefordert bist, der Herr direkt hineinkommt und dir dort wieder Sieg schenkt. Amen.